Wir hören Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Die Waffenrüstung Gottes. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll.
Der Lesungstext aus Epheser 6, 10 bis 20 ist unser Predigttext, unsere Predigtreihe. Und letzte Woche haben wir miteinander festgestellt, dass absolut jeder Christ in seinem Glaubensleben von Zeit zu Zeit vom Satan bedroht wird. Jeder. Das ist nichts für Spezialchristen, das ist nichts für Apostel, das war auch nicht einfach nur etwas für Jesu Agenda, als er auf der Erde war, sondern es gibt Phasen in jedem Christenleben, wo der Satan uns bedrohen möchte und angreifen will. Und da sollten wir wissen, dass wir angegriffen werden und wie wir dann damit umzugehen haben. Und wir haben in unserem Text eine Beschreibung, dass Gott uns nicht einfach unserem Schicksal überlässt, sondern dass er uns zur Verteidigung eine Waffenrüstung anbietet. Und das Geheimnis von geistlicher Stärke liegt in der Waffenrüstung Gottes. Also keine Waffenrüstung, die wir uns selber irgendwie ausdenken, sondern wie unser Text eben gerade gesagt hat, ist es die Waffenrüstung Gottes. Das bedeutet nicht nur, wenn wir lesen Waffenrüstung Gottes, das bedeutet nicht nur, dass Gott uns diese Waffenrüstung selber anbietet und ja eigentlich auch befiehlt, dass wir sie in Anspruch nehmen, sondern es bedeutet auch, dass Gott selbst als Kämpfer und Krieger sich selber versteht. Das Geheimnis geistlicher Stärke liegt in der Waffenrüstung Gottes. Und das bedeutet nicht nur, dass Gott uns diese Waffenrüstung gibt, sondern diese Formulierung deutet auch darauf hin, dass Gott sich selber als Kämpfer und Krieger versteht und er ist selber mit Teilen dieser Rüstung ausgerüstet. Wenn du das eingehender studieren möchtest, dann führ dir mal Jesaja 11 und Jesaja 59 zu Gemüte. Das werden wir jetzt nicht im Detail haben, aber dort wird in den prophetischen Texten immer wieder von Gott als Held, als Kämpfer und Krieger, der selber in die Schlachten zieht und seine Feinde bezwingt, beschrieben. Und Teile der Waffenrüstung Gottes, von denen wir eben gerade gelesen haben, lesen wir bei den Propheten, dass Gott sie selber trägt. Das bedeutet, wenn Paulus uns jetzt hier von einer Waffenrüstung erzählt, dann sagen viele, Paulus, der hat halt an jeder Ecke römische Soldaten gesehen und hat durch diesen Eindruck, den er von diesen Soldaten hatte, gesagt, hey, das sind Soldaten, die sind zum Kampf bereit. Das reflektiere ich jetzt mal auf das christliche Leben, wie wir diese Waffenrüstung sozusagen für uns anwenden könnten. Das mag stimmen. Aber ich glaube vielmehr, dass Paulus, der ja zu Hause war in den biblischen Schriften, dass er wusste, Gott selber ist ein Krieger, Gott selber ist ein Kämpfer, der gegen das Böse angeht, und er hat selber Teile von Waffenrüstungen oder Teile dieser Waffenrüstung, und diese Waffenrüstung bietet er uns selber an. Und so wie auch Jesus Christus als der menschgewordene Gott den Teufel besiegt und überwunden hat, so sind auch, 2. Korinther 10, Vers 4, ihr könnt mitlesen, so sind auch die Waffen unseres Kampfes, gleiches Bild, was Paulus in einem anderen Brief verwendet, so sind auch die Waffen unseres Kampfes nicht fleischlich, also nicht, was du mit den Händen anfassen kannst, damit wir gegeneinander streiten und kämpfen, sondern sie sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Es ist ein Thema, was immer wieder im Neuen Testament aufkommt, dass wir in einem Glaubenskampf stehen, dass uns Waffen zur Verfügung stehen, dass wir nicht einfach wehrlose Opfer sind, kein Opferdasein fristen, sondern wir in der Lage sein sollen, wenn wir in Versuchung kommen, wenn wir überlistet werden sollen vom Satan, dass wir dagegen stehen können und dass wir uns verteidigen können. Und nicht mit aus fleischlicher Art, sondern es ist eine geistliche Sache, die wir mit Gott gemeinsam ausmachen und gegen den Satan angehen und ihm keinen Raum lassen in unserem Herzen, in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Und weil das essentiell überlebensnotwendig ist, schauen wir uns diese Waffenrüstung an. Denn hier geht es um nichts anderes, es geht um Leben und Tod. Wenn du im Krieg bist, dann geht es nicht darum, wer ist einfach heute der Bessere, wer gewinnt mal heute beim Mensch, ärger dich nicht. Naja, heute ärgere ich mich halt und morgen dann wieder du. Bei der geistlichen Waffenrüstung, da geht es um eine geistliche Realität, dass Gott möchte, dass wir am Leben sind für ihn. Dass wir am Leben bleiben, in Gemeinschaft mit ihm bleiben. Denn aus Gottes Perspektive leiden wir an geistlichen Tod, wenn wir nicht in Verbindung sind mit ihm. Dass wir geistlich tot sind, abgeschnitten von der Quelle des Lebens, der uns geschaffen hat, der einen Plan für unser Leben hat, der eine Ewigkeit mit uns verbringen möchte. Und jeder, der sein Dasein fristet ohne diese Verbindung, da sagt Gott, ja, du bewegst dich zwar, aber du bist eigentlich gar nicht am Leben, weil du gar nicht weißt, was dir entgeht mit mir in Gemeinschaft. Und deswegen wollen wir uns diese Waffenrüstung anschauen, damit wir stehen bleiben können, wie es immer wieder in dem Text heißt. Und wenn wir uns diese einzelnen Punkte anschauen, diese einzelnen Rüstungselemente, dann werden wir auch besser verstehen, auf welchen Ebenen Satan uns im Alltäglichen angreifen möchte. Wenn wir verstehen, warum müssen wir, heute geht es um den Gürtel der Wahrheit, also es geht um einen halben Vers heute, was es damit auf sich hat, dann verstehen wir auch, okay, ich muss das anlegen, weil die Taktik von Satan ist diese dahinter. Okay, ich lese noch einmal die Verse 10 bis 14. Epheser 6, 10 bis 14. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. So, es geht jetzt um den Gürtel, den ein Soldat getragen hat. Was hat es mit diesem Gürtel bei einem Kämpfer, bei einem Krieger, bei einem Soldaten auf sich? Ohne Gürtel, wenn du ohne Gürtel unterwegs warst, damals als Krieger, waren Schnelligkeit und Geschicklichkeit beeinträchtigt. Denn der Gürtel hatte nicht nur die Funktion, dass er war oft aus Leder, dass er dein Unterleib schützt im Kampf. Natürlich hat er auch eine Schutzfunktion. Dieser Gürtel hat auch die Funktion, dass du dort deine Waffen reinstecken kannst, dass du dein Schwert irgendwo einführen kannst. Aber besonders war der Gürtel deswegen wichtig, dass er die Funktion hatte, das lose Gewand, was ich getragen habe, also die haben ja nicht so wie wir Schneideranzüge getragen, alles passt genau, sondern die haben oft Gewänder angehabt, solche, ich sag mal, Lappen. Und dieses lose Gewand wurde durch diesen Gürtel zusammengerafft und festgezurrt. Ja, dass du in deiner Bewegung, in deiner Freiheit, in deiner Geschicklichkeit und Schnelligkeit nicht beeinträchtigt wurdest. Und so wurde diese Umgürtelung der Lenden zu einem Sprichwort förmlich, dass man auch in anderen Kontexten gesagt hat, gürte deine Lenden. Aber niemand hat im Sinn gehabt, dass du dir jetzt so einen breiten Gürtel holen sollst und dir den anziehen sollst, sondern wenn gesagt wurde, sei wachsam. Du sollst in Bereitschaft sein. Wir brauchen deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Dann wurde dieses Bild verwendet, gürte deine Lenden. Und so finden wir das auch im Neuen Testament, dass auch Jesus uns dazu aufruft, gürte deine Lenden. Und kein Jünger hat dann auf einmal seine Kriegsausrüstung geholt und seine Lenden umgürtet, sondern sie wussten, okay, es geht darum, dass ich wachsam bin, dass ich jetzt nicht schlafe, sondern nüchtern bleibe und reagieren kann, wenn es notwendig ist. Dass ich dann nicht so wie ein Lappen dann da rumlaufe, sondern dass alles festgezurrt ist und zum Kampf bereit. Ja, ein Krieger hat zu Hause seinen Gürtel nicht getragen. Der wurde dort abgelegt. Zu Hause ist die Zeit der Entspannung und des Relaxens, des Bedientwerdens. Nee, nicht ganz. Ich habe weniger Amens gehört. Aber vielleicht haben wir auch so wenig Krieger und Soldaten hier unter uns. Aber wenn sie rausgegangen sind und in den Kampf gehen mussten, da sind sie nicht ohne ihren Gürtel rausgegangen. Und das deutet auch an, wenn Paulus damit beginnt, dass wir umgürtet sein sollen um unsere Lenden, in welchem Modus wir uns in unserem Glaubenskampf auch befinden. Es bedeutet, dass wir wachsam sein sollen, dass wir bereit sein sollen und nicht irgendwie übereilt werden sollen von Versuchungen und Schwierigkeiten, als wenn wir nichts geahnt hätten, dass wir in einem Kampf stehen. Nur leider sind wir oft so schläfrig, träge und wenn dann eine Versuchung oder ein Angriff vom Satan kommt, negative Gedanken, dass wir uns darauf einlassen. Und das bedeutet, wir sind nicht umgürtet. Unsere Lenden sind nicht umgürtet, wir sind nicht wachsam. Es bedeutet auch, wenn er von Wachsamkeit her im Prinzip spricht, seid wachsam, dass wir nicht im permanenten Angriffsmodus sind. Wir sind keine christlichen Ghostbusters. Wer kennt noch die Ghostbusters? Wer kennt sie? Ja, es sind nicht so viele. Ghostbusters waren so, ja, wie soll man die beschreiben? Geisterjäger, ja? Gab so eine Serie früher, die sind dann mit ihren Kanonen rumgelaufen und die wurden irgendwie gerufen. Ich habe das bestimmt nicht gesehen. Mir wurde das bestimmt erzählt. Und tatsächlich kann ich euch keine Details erzählen. Aber auf jeden Fall, wenn sie irgendwie Geister entdeckt haben, sind sie mit ihren Kanonen gekommen, richtig? Ja, ja, ihr habt's gesehen, ne? Alles gut. Und dann mussten sie die Geister sozusagen jagen und in ihre Büchsen irgendwie einfangen. Also Schwachsinn, ja? So sind wir nicht unterwegs, dass wenn wir in unserem Glauben unterwegs sind, morgens aufstehen, dass wir die Geister suchen, dass wir die Geister jagen. Wo ist noch ein Geist? Wen muss ich einfangen? Wen muss ich bekriegen? Das ist nicht der Punkt. Wir sollen wachsam sein. Wir sollen nicht überrumpelt werden, aber nicht den Teufel hinter jeder Ecke suchen. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt einige Christen, die sich mit diesem Thema anfangen zu beschäftigen, die vielleicht auch schon krasse Erfahrungen auf dieser Ebene haben und dann, ich sag mal, von einer anderen Seite oder auf der anderen Seite des Pferdes runterfallen, weil sie denken, ich muss jetzt überall einen Dämonen austreiben. Ja? Oh, du hast ein Problem mit Faulheit, ich gehe zu dir und treib den Geist der Faulheit aus. Du hast ein Problem mit sexueller Unmoral, okay, ich treibe den Geist der Unzucht aus und dann sind sie die ganze Zeit am Geist austreiben. Ist interessant, dass, vielleicht werden wir das zu einer anderen Gelegenheit nochmal intensivieren, dass wenn Paulus zum Beispiel sagt, okay, ihr habt zum Beispiel eine Ungerechtigkeit und Unordnung in euren Treffen, so wie jetzt, ja, dann sagt er nicht, treibt den Geist der Unordnung aus, sondern seid fair, seid gerecht und seid ordentlich. Ja, also dass wir da nicht in eine komische Haltung hineinkommen, zu christlichen Ghostbustern werden. Okay, in welche Richtung sollen wir denn wachsam sein? Worauf möchte Paulus hier hinaus? So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Also unsere Wachsamkeit ist der Wahrheit oder auch der Wahrhaftigkeit gewidmet. Und warum kommt jetzt ausgerechnet zu Beginn Der Aufruf zu wachen, bereit zu sein und auf die Wahrheit zu achten. Das Gegenteil von Wahrheit ist Lüge. Und wenn wir wissen, dass wir wachsam sein sollen und auf die Wahrheit uns ausrichten sollen, wird uns damit auch gleich kommuniziert, du wirst nicht mit Wahrheit konfrontiert vom Satan, sondern mit Lüge konfrontiert. Und Lüge ist ein wesentlicher Charakterzug des Teufels in Form von Unwahrheiten oder Halbwahrheiten. Und mit Lügen will er uns überlisten und unseren Glauben zerstören. Lass uns mal Johannes 8, Vers 44 aufschlagen. Dort sagt Jesus Folgendes. Das ist ja nicht nur meine Idee, die ich euch hier präsentiere, dass der Satan viel mit Lügen zu schaffen hat, sondern Jesus selber gibt uns diese Information, indem er sagt, der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben oder der Vater der Lüge. Es ist ein krasses Wort. Das heißt nicht nur, dass der Satan hin und wieder mal lügt, sondern er wird gleichgesetzt mit der Lüge. Der Satan ist Lüge. Das ist eine völlige Wesensbeschreibung. Mal zum Gegensatz, über Gott wird nicht nur gesagt, Gott liebt, sondern Gott ist Liebe. Sein ganzes Herz, sein ganzes Wesen ist davon geprägt, Liebe zu sein und auch Wahrheit zu sein. Ja? Und beim Satan ist genau das Gegenteil, er ist Lüge. Wenn er die Lüge redet, Jesus geht davon aus, dass der Satan zu uns spricht. Jesus glaubt, ist überzeugt davon, dass der Satan aktiv seine lügnerischen Gedanken uns Gläubigen einpflanzen möchte. Das müssen wir erstmal realisieren und überhaupt in sein vielleicht oftmals naturalistisches oder wir Christen haben auch manchmal ein atheistisches Weltbild, dass nur das irgendwie Realität ist, was ich sehe. Gott ist sehr wohl im Klaren darüber und setzt uns in Kenntnis darüber, Satan ist ein sprechender Satan. Und wenn du Gedanken manchmal hast, kann es sein, dass sie ihre Quelle direkt aus der Hölle haben. Und es sollte uns doch auch irgendwie nicht überraschen. Wir müssen jetzt nicht durch das vergangene Jahr schauen und uns mal ein paar Nachrichten anschauen, um festzustellen, woher kommt das Elend und das Leid und der Betrug und die Schmach, die über ganze Nationen gebracht wird, das ganze Unheil, woher kommt das? Satan ist nicht an allem schuld. Wir sind selber auch sehr gut fähig, schlechte Dinge zu tun. Aber Jesus ist eindeutig, der Satan ist aktiv, er ist ein Sprechender. Und er möchte uns beeinflussen. Und er bringt es hier sehr deutlich auf den Punkt, in ihm ist keine Wahrheit. Und jetzt sagt Paulus, umgürtet euch mit Wahrheit, seid wachsam, bleibt wach in dieser Wahrheit stehen. So, wofür steht aber jetzt die Wahrheit? Das müssen wir jetzt ja konkretisieren. Was meint denn Paulus mit Wahrheit? Beziehungsweise von der anderen Seite, wie werden wir denn angelogen? Also nicht alles, was wahr und richtig ist, ist im biblischen Begriff der Wahrheit enthalten. Zum Beispiel ist es wahr und richtig, dass 1 plus 1 2 ist. 5 mal 5 ist 25. Und es ist auch richtig, dass Kalifornien nicht in Südbaden liegt. Das sind alles Wahrheiten, aber diese Art von Wahrheit meint die Bibel nicht, dass umgürte dich mit Wahrheit, der Satan will dich austricksen, dass Kalifornien doch direkt hinter Emmendingen liegt. Das ist ja nicht die Ebene, auf die die Bibel uns hinweisen möchte. Aber wir müssen herausfinden, Paulus, von welcher Wahrheit sprichst du? Welche Wahrheit muss ich mir sozusagen, in welche soll ich mich kleiden? Welche Wahrheit ist es? Und da werden wir uns jetzt einige Punkte anschauen. Wofür steht Wahrheit? Der Epheserbrief gebraucht den Begriff dreimal in einem unterschiedlichen Kontext. Und wir werden uns dann noch weitere Punkte ansprechen. Wir werden uns jetzt einige Aspekte anschauen und relativ kurz betrachten. Zumindest ist das der Plan. Schauen wir mal. In Epheser 4, Vers 21 haben wir im Prinzip den ersten Punkt, den ich genannt habe, Jesus Christus als Wahrheit. Also was ist Wahrheit? Jesus Christus als Wahrheit. Wahrheit ist in Jesus zu finden, sagt Epheser 4, Vers 21. Und das ist das, was Jesus auch selber über sich sagt. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Ich bin nicht eine Wahrheit von mehreren, sondern ich bin die Wahrheit. Ein bestimmter Artikel, der im Griechischen dort steht. Ich bin die Wahrheit. Er ist Wahrheit in Person. Und es ist spannend, finde ich, dass dieses Anziehen-Motiv, was wir hier lesen, dieses Bild des Anziehens, wird wiederholt im Neuen Testament darauf verwendet, dass wir Jesus Christus selbst anziehen sollen. Lass uns das noch kurz anschauen. Im Galaterbrief 3, Vers 27 heißt es, ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Obwohl das schon passiert ist, viele sind hier getauft und haben ihr Leben sozusagen Jesus gewidmet und folgen ihm nach, haben das in der Taufe zum Ausdruck gebracht, werden wir dennoch im Römerbrief dazu aufgefordert, zieht den Herrn Jesus Christus an. Also es ist etwas schon geschehen und dennoch muss es nochmal vollzogen werden. So ist das mit der Nachfolge. Das ist nicht einmal ins Wasser reinsteigen und dann ist auch gut. Sondern das ist ein Prozess, in dem wir stehen und wir sehen ja, wir sind in einem Kampf. Das heißt, der Satan versucht, sein altes Gebiet, wo er zu Hause war, wieder zu rauben, wegzunehmen, das zu zerstören. Und da fordert uns die Bibel dazu auf, zieh Jesus an, kleide dich in Jesus. Also sich mit Jesus als Wahrheit zu umgürten bedeutet, dass wir uns nicht einreden lassen, dass wir unser Glück, unsere Zufriedenheit und unseren Sinn woanders finden können als bei Jesus Christus allein. Das bedeutet es nämlich, ich ziehe Jesus an, er ist mein Schatz. Er ist alles, was ich will und alles, was ich brauche. Satan wird bei einem Christen nicht sagen, weißt du, Jesus ist ganz schlecht, geh in eine ganz andere Richtung. Nee, Jesus ist auch gut, aber glaubst du, dass Jesus wirklich vollständig deine Zufriedenheit und deine Freude, dein Glück sicherstellen kann? Ja, deine religiösen Praktiken, mach sie weiter, geh in den Gottesdienst, sing schöne Lieder, aber ich hätte noch andere Dinge anzubieten, die es anzuziehen gilt. Willst du nicht das vielleicht auch noch zu deinem Leben hinzutun? Und wenn Paulus sagt, umgürtet euch mit Wahrheit, seid wachsam, der Satan will euch belügen, dass euer Glück und eure Freude auch in anderen Dingen zu finden ist und Jesus nicht genug ist, Jesus nicht ausreicht. Jesus Christus als Wahrheit. Wofür steht Wahrheit außerdem? Paulus beschreibt, dass wir zum rettenden Glauben an Jesus gekommen sind, als wir von dem Evangelium, dem Wort der Wahrheit gehört haben. In Epheser 1, Vers 13 schreibt er das. Also da hat er wieder den Begriff der Wahrheit, das Wort der Wahrheit. Und er sagt, das ist das Evangelium, die gute Nachricht, die Jesus gebracht hat und die christliche Kirche seit 2000 Jahren auf dem ganzen Erdball verstreut. So, was ist denn das Evangelium? Wir müssen ja jetzt mal ganz kurz zusammenfassen. Man könnte viel dazu sagen, aber mal ganz, ganz kurz zusammenfassen. Was ist das Evangelium? Was ist das Wort der Wahrheit? Und dann werden wir auch verstehen, auf welchen Ebenen Satan versuchen möchte, dieses Wort der Wahrheit umzudrehen oder kaputt zu machen. Was ist das Evangelium? Worin besteht das Evangelium? Punkt 1, Gott ist gut. Punkt 2, wir sind es nicht. Punkt 3, Jesus ist Retter. Punkt 4, Rettung für jeden, der glaubt. Jesus Gott ist gut. Gott hat dich aus lauter Güte und Liebe, aus lauter Barmherzigkeit kreiert. Wir sind aber nicht gut. Wir wenden uns von ihm ab. Wir leben in Rebellion zu ihm und wollen unser eigenes Ding tun. Und weil Sünde bestraft werden muss, so sagt es Gott, sendet er seinen Sohn Jesus, um uns zu retten von dieser Sündenschuld und bietet jetzt jedem an, Rettung, Wiedervereinigung mit Gott, jeder, der an diesen Jesus Christus glaubt, dass das, was er am Kreuz getan hat, dass er das für mich persönlich getan hat. Das ist mal ganz, ganz schnell zusammengefasst, das Evangelium. Das Wort der Wahrheit. So, Paulus sagt, umgürtet euch mit Wahrheit. Und er hat im Epheserbrief von dieser Wahrheit gesprochen. Das ist unter anderem auch das Evangelium. Zieht diese Wahrheit an. Das bedeutet, es wird Lüge kommen vom Satan, wo jeder einzelne Punkt dieser Dinge auch angegriffen wird. Und jeder Gedanke wird sich als Lüge entpuppen, der zum einen Gottes Heiligkeit, Gottes Überragenheit schmälert. Das versucht Satan, uns die Heiligkeit Gottes runterzuholen, dass Gott einfach nur jemand ist, der mit uns auf Augenhöhe ist. Dass eigentlich Gott sich noch manchmal entschuldigen sollte, auch bei uns, für die Dinge, die er tut. Auch solche Gedanken gibt es in christlichen Kreisen. Du wirst auch Lüge erleben, dass der Satan das Wort der Wahrheit, das Evangelium kaputt machen möchte, indem er dir erklären möchte, dass deine Sünde gar nicht so schlimm ist, dass er unsere Sündhaftigkeit, unsere Rebellion gegen Gott verharmlost. Und das ist interessant, nicht nur mit Nicht-Christen, selbst wenn du mit Christen sprichst über unsere menschliche Sündhaftigkeit, wie einige da auf die Barrikaden gehen, nein, so schlimm kann es nicht sein. Nein, Gott hat nicht diese Sicht so auf meine Sünde. Ich frage mich, woher kommen diese Lügen, dass wir uns selber irgendwie besser präsentieren wollen, als Gott uns selber sieht. Das Wort der Wahrheit, das Evangelium sagt uns, Gott ist gut, du nicht. Da ist niemand. Da ist niemand gerecht. Da ist niemand, der Gutes tut. Jesus ist Retter. Du wirst die Lüge des Satans erleben, dass Jesus als einziger Weg zum Vater in Frage gestellt wird. Dass Jesus einfach nur eine Möglichkeit ist, seinem Glauben Ausdruck zu verleihen, spirituell unterwegs zu sein, irgendwie bei Gott irgendwann anzukommen. Aber du kannst auch genauso gut andere Wege wählen. Und das fließt auch in die Kirchen hinein, dass wir dieses Alleinstellungsmerkmal von Jesus Christus als der einzige Weg zum Vater im Himmel, dass der kaputt gemacht werden soll. Und es ist eine Lüge, die aus meiner Sicht allein vom Satan stammt. Der vierte Punkt, und der ist vor allem für die christliche Szene sehr wichtig, Rettung für jeden, der glaubt. Glaube schön und gut, aber das reicht nicht. Einfach nur Glaube? Einfach nur an Gott glauben und dann, das reicht nicht. Du solltest noch dieses Sakrament empfangen. Du brauchst noch dieses. Du brauchst noch jenes. Du musst mit dem Priester und hier. Du brauchst sozusagen moderne Ablassbriefe. Ja, das ist auch heutzutage noch in unserem Denken drin, dass wir manchmal glauben, nein, einfach nur das Vertrauen auf Jesus zu setzen, ganz und gar, das kann nicht reichen. Ich muss mir irgendwie den Weg, die Gunst bei Gott, den Weg zu Gott, irgendwie doch noch verdienen. Und das ist ganz oft auch bei uns evangelikalen Christen in unserem Schädel, dass wir denken, wir sehen irgendwie andere Christen, wie toll die leben und so weiter, denken wir, bei mir reicht's noch nicht. Bei mir reicht's noch nicht. Also, wer dem Glauben allein noch etwas hinzufügt, der ist einer Lüge auf dem Leim gegangen. Das bedeutet, wir sind wachsam und ziehen das Evangelium an. Gott ist gut. Wir sind es nicht, aber Jesus ist unser Retter und wir sind gerettet allein durch Glauben. Okay, wir gehen weiter. Wahrheit im Epheserbrief bedeutet nicht nur diese objektive Wahrheit, die wir uns eben gerade angeschaut haben. Also, dass dass das Evangelium wahr ist, dass Jesus Christus Wahrheit ist, sondern im Epheserbrief verwendet Paulus den Begriff der Wahrheit auch als, ich sag mal, subjektive Wahrheit, Wahrheit, die ich tue, Wahrheit, die sich im Handeln und im Sprechen zeigt. Wir würden vielleicht in unserer Sprache eher von Wahrhaftigkeit sprechen, dass ich in Wahrheit wandle, ist sehr altes Deutsch, aber dass ich wahrhaftig bin, dass ich die Wahrheit tue. Wahrheit kann man aus biblischer Perspektive tun. Nicht nur artikulieren, sondern auch tun und reden. Im Epheser 4, Vers 15 erklärt das Paulus, wenn er sagt, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Jetzt sagt Paulus, umgürte dich mit Wahrheit. Sei wachsam, Wahrheit zu tun. Das bedeutet Notlügen. Notlügen haben keinen Platz im Leben eines Christen, sondern das, was wir sprechen, muss immer in Übereinstimmung mit der Wahrheit stehen, mit der Realität stehen und nicht so, wie wir uns gerade hinbiegen möchten. Lass uns Sprüche 12 dazu mal anschauen. Sprüche, das Sprüchebuch, kann ich echt empfehlen, mal durchzulesen. Viel Weisheit drin enthalten. Sprüche 12, Vers 17 bis 19. Da wird dieses Thema aufgegriffen. Da heißt es, wer die Wahrheit spricht, bringt Rechtes vor. Ein falscher Zeuge hingegen nur Betrug. Da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Die wahrhaftige Lippe besteht für immer, aber nur einen Augenblick lang die lügnerische Zunge. Vielleicht mit dem modernen Sprichwort zu vergleichen, Lügen haben kurze Beine. Für den Augenblick denkst du, super, aber weit kommst du nicht. Jeder, der kleine Kinder mal beim Laufen zusieht, wenn mein kleiner Caleb, 2 Jahre geworden, wenn der richtig lossprintet, das sieht lustig aus. Er hat auch für sich genommen, hat er auch Tempo. Aber es dauert ewig, bis er mal weiterkommt, ja, weil er einfach nur so kurze Beinchen hat. Und so ist das mit unseren Lügen auch. Notlügen, Lügen, Halbwahrheiten haben in unserem Leben keinen Raum. Und wir sollten darauf Acht geben, wenn der Epheserbrief uns dazu aufruft, redet Wahrheit, dass wenn wir in die Versuchung kommen zu lügen, Notlügen Raum zu geben, sollten wir mindestens mit einkalkulieren, Satan hat Gefallen daran, wenn wir das tun, wovon er der Vater ist, nämlich von Lüge, dass er versuchen wird, uns, wie soll ich sagen, Szenarien anzubieten, hey, mit dieser Notlüge kommst du wunderbar aus dieser Situation raus. Ihr könnt euch vielleicht Situationen vorstellen, wo, wenn ich das jetzt ein bisschen anders drehe, das ist dann sehr vielversprechend für mich. Und so präsentiert uns der Satan auch solche Gedankengänge, solche Szenarien. Das Perverse ist nur, er präsentiert das ganz schick. Wir lassen uns drauf ein und im nächsten Augenblick steht Satan neben uns und sagt, ich bezichtige dich der Lüge. Bist du nicht Christ? Hast du nicht in deiner Taufe Jesus angezogen, die Wahrheit? Hast du nicht gesagt, ich will Wahrheit tun? Warum lügst du denn jetzt? Und das ist so das Perverse des Satans, dass er uns erstmal was schmackhaft macht, sagt, hier habe ich einen Ausweg für dich. Ich bin auf deiner Seite. Ich habe dein Wohl im Blick. Und kaum lässt du dich darauf ein, wird er neben dir stehen. Und so wie es die Bibel auch nennt, Satan ist der Verkläger der Brüder Tag und Nacht vor Gott. In der Offenbarung heißt es so, Tag und Nacht hat er nichts anderes zu tun, als vor Gott zu stehen und dich und mich bei Namen genannt zu verklagen. Satan versucht auch durch Lügen und Halbwahrheiten in unserem Miteinander Es geht ja nicht nur um die Lüge, die ich dann selber spreche und dann überlistet werde, sondern das hat ja ein Beziehungsgeschehen, ja? Wenn ich mit Liz jetzt rede und sie anlüge, dann macht das ja auch was mit uns. Das hat einen Effekt auf die Beziehung, auf unsere Gemeinschaft, auf unsere Gemeinde. Und Satan versucht in unserem Miteinander Einfallstore zu finden und durch Lüge uns zu Fall zu bringen. Epheser 4, Vers 25, das haben wir uns letzte Woche angeschaut. Wir lesen es noch einmal. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. Ein Vers weiter heißt es, gebt dem Teufel keinen Raum. Für Paulus ist das eng verwoben, dass wir Wahrheit reden und damit Gott sich manifestiert, oder wir reden Lüge, wir haben Streitigkeit untereinander, unsere Beziehungen werden gebrochen und Satan findet Raum in unseren Beziehungen. Also mit Wahrheit umgürtet zu sein, wenn wir Wahrhaftigkeit als Wahrheit bezeichnen, mit Wahrheit umgürtet zu sein, versetzt uns in die Lage, auf Lügen zu verzichten und unser Leben entsprechend der Grundsätze Gottes zu leben. Wenn du dich mit Wahrheit umgürtest, dann hat es diese Ebene, dass du bereit sein möchtest, auf Lüge zu verzichten und wenn sie kommt, ihr standzuhalten, zu widerstehen und bei der Wahrheit zu bleiben. Gehen wir weiter. Jetzt haben wir uns drei Punkte angeschaut, wo Paulus über die Wahrheit spricht im Epheserbrief. Ich möchte euch drei weitere Punkte mitgeben, wo in der Bibel sehr prominent über Wahrheit gesprochen wird. Ein weiterer Punkt ist Gottes Wort als Wahrheit. Gottes Wort, also die Bibel als Insgesamtes, wird als Wahrheit bezeichnet. Wenn wir uns mit dieser Wahrheit umgürten sollen, dann möchte ich euch drei Strategien zeigen, die Satan anwendet, um gegen die Bibel zu arbeiten. Also Strategien, die Satan verwendet, um die Wahrheit kaputt zu machen. Und dass wir Acht geben, dass wir uns nicht mit solchen Lügen umgürten. Achtet mal, der erste Punkt ist, die Bibel wird in ihrer Autorität untergraben. Das ist eigentlich so eine Grundlüge des Satans, dass er Gläubige anspricht mit dem Gedankengang, hat Gott wirklich gesagt? Das ist die Urerzählung von Adam und Eva, wie der Satan zu Eva sagt. Und das ist seine erste Taktik, dass er die Wahrheit des Wortes Gottes in Frage stellt und damit Autorität wegnimmt, die Autorität untergräbt. Also wenn ihr damit konfrontiert seid, dass Inhalte der Bibel irgendwie geschmälert werden sollen, ihre Aktualität niedergeredet wird, dann haben wir es sehr oft mit Lügen zu tun, die der Satan verwendet. Der zweite Punkt. Und der ist ein bisschen tricky. Die Bibel wird in ihren Aussagen verdreht. Satan hat auch oft die Taktik, dass er sagt, ja, die Bibel, lass mal alles, ich habe da nichts gegen, aber ich drehe so lange an den Aussagen herum, bis das, was in der Bibel steht, genau das meint, was ich denken will. Hattet ihr da sowas mal? Ihr hattet vielleicht eine schwierige Situation und dann habt ihr in der Bibel gelesen, dann kamt ihr auf eine Passage und habt ihr gelesen und gelesen, nochmal gelesen. Wann sagt endlich dieser Text mal was anderes? Weil ich möchte das nicht akzeptieren, was da steht. Ich hatte das schon. Denkst du, bedeutet es das wirklich? Und dann habe ich versucht, noch weiter und Hauptsache, dass ich am Ende mit einem Ergebnis rauskomme, wo ich mich nicht verändern muss und wo ich das tun kann, was mein Herz gerade will. Und so wurde Jesus vom Teufel in der Wüste versucht in Lukas 4. Und der Teufel missbrauchte Gottes Wort, indem er zu Jesus sagte, denn es steht geschrieben. Ihr kennt vielleicht diese Passage, wo er Jesus zu Fall bringen möchte und er bringt eine Lüge, nimmt aber Gottes Wort als Autorität und sagt, Sozusagen der Satan, ich stelle mich auf dieses Wort und sage, denn es steht doch geschrieben. Aber er hat die Interpretation völlig verdreht und präsentiert das so. Und du denkst so, ah ja, steht doch so, steht doch da. Aber dass er es in der Bedeutung komplett ins Gegenteil verkehrt hat, da müssen wir wachsam sein. Dass uns solche Lügen nicht ereilen, sondern dass wir dabei bleiben, was wirklich gemeint ist in dem, was geschrieben ist. Kommen wir zum nächsten Punkt, zum dritten Punkt. Wie Satan die Bibel in ihrem Wahrheitsgehalt kaputt machen möchte. Die Bibel wird durch menschliche Regeln, Gebote und Traditionen ergänzt. Das hatten wir jetzt hier an dieser Stelle schon einige Male in den vergangenen Jahren. Gesetzlichkeit in christlichen Gemeinden. Also regelsüchtige Praktiken. Dass man alles regelt, dass man alles ordnet, dass man alles kategorisiert. Das ist gut, das ist böse, das ist richtig, das ist falsch. Dinge, von denen Gottes Wort nichts sagt, die einfach deiner Vorliebe obliegen oder deinem kulturellen Background oder deiner kirchlichen, konfessionellen Sozialisation, weil du das halt gewohnt bist, gibt so manche Gemeinschaft und ich hoffe, dass wir da wachsam sind, dass wir nicht anfangen, menschliche Gebote oder Traditionen als Gottes Willen für alle so über ganze Gewissen zu legen, über eine ganze Gemeinde zu legen. Bitte folge auch dem. Und das ist so, das verwendet Satan, um Menschen einzuengen in Dingen, wo Gott uns Freiheit gegeben hat. Wo er möchte, dass wir reif werden und erkennen, lass deinen Bruder oder deine Glaubensschwester einfach stehen in diesen Dingen. Da dürfen wir frei sein. Und das ist eine Methode, nicht einfach nur von konservativen Typen. Paulus bezeichnet das im 1. Timotheus, solche Gesetzlichkeit bezeichnet er als betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Wenn wir uns also in Konstellationen befinden, wo uns die Luft zum Atmen geraubt wird aufgrund von menschlichen Ritualen und Traditionen, dann ist der Verdacht sehr naheliegend, dass diese Gemeinschaft einer Lehre von Dämonen folgt. Niemand hat, ja, ein Dämon hat mir gesagt, nein, der Satan ist listig. Er versucht zu uns zu reden und wartet darauf, dass wir empfänglich sind und diese Dinge dann auch ausleben. Und Satan ist auf all diesen drei Ebenen, die Bibel wird in ihrer Autorität untergraben, die Bibel wird in ihrer Autorität und in ihren Aussagen einfach nur verdreht oder zur Bibel wird einfach noch etwas hinzugesetzt und hinzugesetzt und hinzugesetzt, dass wir in so einem Hamsterrad unterwegs sind. Auf diesen Ebenen ist Satan permanent unterwegs. Darum gürten wir uns mit der Wahrheit des Wortes Gottes, indem wir was tun? Wir die Autorität des Wortes Gottes akzeptieren und ihre Ansichten uns nicht zurechtbiegen. Koste es, was es wolle. Auch wenn sie uns verfolgen werden, auch wenn sie uns diskriminieren werden, wenn sie uns diffamieren werden oder wenn sie uns blöd anmachen. Wir werden die Ansichten Gottes nicht so lange zurechtdrehen, dass sie unserer Gesellschaft einfach passen. Sondern ich möchte, dass mein Leben Gott passt. Und wir geben unseren eigenen Vorlieben nicht so viel Gewicht, dass wir sie als Gesetze über ganze Gemeinden überstülpen. Gehen wir weiter. Ein kurzer Punkt als nächstes. Neben dem Wort Gottes bezeichnet Jesus auch den Heiligen Geist als den Geist der Wahrheit, der uns, laut Johannes 16, Vers 13, der Geist der Wahrheit wird uns in die ganze Wahrheit leiten. Und im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18, schreibt Paulus, ein bisschen vor unserer Predigtreihe mit der Waffenrüstung, wenn wir aufgefordert, uns ständig vom Geist Gottes erfüllen zu lassen. Also, was bedeutet das? Wenn der Geist Gottes dazu da ist, um uns in die Wahrheit zu leiten, in all das, was wir gerade thematisieren,
Bedeutet, dass wenn wir uns mit Wahrheit umgürten, dann halten wir uns in der Abhängigkeit zum Heiligen Geist, der Geist der Wahrheit. Wir ziehen ihn quasi an und wir vertrauen nicht bloß auf unser Bauchgefühl. Wir lassen uns nicht einfach von unseren Gefühlen und von unseren emotionalen Regungen leiten, sondern wir wollen bekennen, Herr, Heiliger Geist, fülle mich. Ich will den Gürtel der Wahrheit fest umschnallen und wachsam sein dort, wohin du mich haben möchtest. Letzter Punkt. Als letzten Punkt habe ich einen Vers aus 1. Timotheus 3, Vers 15. Die Gemeinde wird dort bezeichnet als Säule und Fundament der Wahrheit. Die Gemeinde ist Säule und Fundament der Wahrheit. Das bedeutet, die Berufung der Gemeinde, das, was wir hier probieren, das, was wir hier tun, unsere Berufung ist gemeinsam Gottes Wahrheit, all das, was wir heute gehört haben, alles, was ihn ausmacht, zu verkörpern. Deswegen schreibt Paulus in Epheser 4, Vers 15 bis 16 folgendes. Hört mal hin. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Also das Bild eines Körpers. Das geschieht in der Kraft, die jedem der einzelnen Teile zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf durch Liebe. Der Punkt ist, wir sind ein Leib als Gemeinde und jeder hat eine Funktion. Wir gemeinsam sollen die Wahrheit verkörpern. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass in unserem Predigttext in Epheser 6 es heißt, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, nicht deine Lenden, eure. Alles, was wir dort finden, ist immer im Plural auf eine Gruppe zu beziehen und nicht einfach ich und mein Kampf, sondern wir stehen gemeinsam in diesem Ding. Und Paulus möchte, dass wir die Gemeinde als Säule der Wahrheit fest um uns schnallen, dass die Gemeinde uns eine Stabilität und Sicherheit gibt in unserem Glaubensleben, dass die Lügen uns nicht übermannen. So, und wenn die Gemeinde eine Säule der Säule und Fundament der Wahrheit ist, bedeutet das, und das ist für einige ein wichtiger Punkt, bedeutet es, dass Satan versuchen wird, die Wichtigkeit von Gemeinde kaputt zu machen, klein zu reden, dir einzubläuen, ich schaffe es auch allein. Die anderen, wenn es mir gut geht, wenn ich Lust habe, dann ja. Aber für Paulus ist es klar, Gemeinde ist Fundament der Wahrheit. Umgürtet euch mit Wahrheit, umgürtet euch mit Gemeinde, dass sie euch bereit macht. Lasst mich noch auf 1. Petrus 5, Vers 8 eingehen, wo Petrus sagt, gleiches Thema, seid nüchtern, wacht. Petrus selber sagt an einer Stelle, umgürtet eure Lenden, ja? Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Euer Widersacher, nicht dein Widersacher, euer Widersacher, wieder das Kollektiv, die Gruppe, die Gemeinschaft, die Gemeinde. Und er geht umher, der Satan, wie ein brüllender Löwe. Was machen denn Löwen? Wenn Petrus das Bild bringt, was möchte er uns kommunizieren? Was macht ein Löwe? Wen verschlingt er? Wenn du Löwen beobachtest, sind sie auf der Jagd nach Rudeltieren. Und wen greifen sie an? Richtig, sie sehen sich das schwächste Glied aus, was in der Regel etwas, und das ist sehr, sehr spannend geistlich zu übertragen, was abseits der Herde steht und sich ein bisschen davon entfernt. Das ist dann ihr ausgemachtes Opfer und durch Jagdstrategien trennen sie dieses Objekt völlig von der Herde, dass die Herde weiterzieht, und dieses Opfer alleine bleibt und erledigt wird und verschlungen wird. Und das ist schon eine krasse Angelegenheit, meine Lieben. Wenn Paulus sagt, umgürtet eure Lenden mit Wahrheit. Gemeinde ist Fundament der Wahrheit. Gemeinde ist nicht optional, sondern du musst in dieser Herde stehen. Das bedeutet dann umgürten. Meine Lieben, was wir hier gerade tun, ist eine Umgürtelung. Wenn wir die Gemeinschaft der Gläubigen suchen, wenn wir die Gemeinschaft von Christen suchen, in dem Augenblick, du hast es vielleicht noch nicht gemerkt, dann legst du den Gürtel der Wahrheit an, damit du nämlich nicht abseits stehst und in einem isolierten Christenleben dein Dasein fristest, wo du schnell eingefangen wirst und kaputt gemacht werden kannst. Wir bleiben bei der Herde, wir sind aufeinander angewiesen. Und wir fallen nicht auf die Listen des Feindes rein, dass wir es ohne Gemeinde schaffen würden, sondern wir umgürten uns mit der Gemeinde als Fundament der Wahrheit. Überleg für dich bitte, nicht um meinetwillen, sondern überlege um deinetwillen, bist du Teil des Fundaments der Wahrheit oder bist du Zuschauer? Nicht um meinetwillen, mir musst du keinen Gefallen tun. Aber um deinetwillen. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Ihr seht, das war jetzt nur ein Element. Aber es hat viele Anwendungen, wie wir in dem Kampf geschützt bleiben können. Wir werden jetzt gleich Abendmahl feiern und ich möchte einen Gedanken noch sagen. Wenn wir uns diesem Thema widmen, dann ist manch einem vielleicht unwohl dabei, darüber zu sprechen, so Kampf gegen Satan, Teufel, das ist irgendwie komisch, in einer Kirche so viel auch über den Teufel zu sprechen. Und ich muss gestehen, ich spreche gerne darüber. Aber es gibt zwei völlig unterschiedliche Gründe, warum man gerne darüber sprechen kann. Das eine ist, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum unsere Nation und viele Nationen um uns herum auf diesem Halloween-Hype sind, ist die Faszination des Bösen, des Gruseligen und des Unheimlichen. Aber deswegen rede ich nicht gerne oder beschäftige mich nicht gerne damit. Mein Grund ist ein anderer. Mich begeistert, dass Jesus Christus, als er gekommen ist, seinen Herrschaftsanspruch geltend gemacht hat, Gottes Königsherrschaft angekündigt hat und den Satan besiegt hat, endgültig am Kreuz von Golgatha. Deswegen denke ich gerne über den ganzen Themenkomplex nach, weil ich sehe, dass Jesus stärker ist, dass Jesus triumphiert und dass er uns Anteil gibt an seiner Vollmacht und Gott daran Gefallen findet, immer wieder, wenn der Satan versucht anzugreifen, dass sogar die Kinder von Gott Satan überwinden können und ihm widerstehen können. Dass sogar die kleinen Kinder von Gott, dieser mächtigen Gewalt entgegentreten können, mutig, frisch und frei und überwinden können im Glauben an Jesus Christus. Deswegen heißt es auch, der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Und deswegen denke ich da gerne drüber nach, weil ich daran erinnert werde, wie gut Jesus zu uns ist. Und das feiern wir im Abendmahl, dass er stark ist. Und dass er nicht nur für sich stark ist, sondern dass er in uns stark ist. Wenn wir glauben und vertrauen und sagen, Herr, ich möchte meine Stärke bei dir finden und dem Feind widerstehen. Amen.